Wir fahren weiter in der eben angefangenen Reihe durch die Gebote, die ja unter dem Titel steht, wie können wir denn lieben? Wir gehen heute zum ersten Mal dann in den Text der Gebote oder am Anfang des Textes der Gebote. Das sind die ersten zwei Verse aus dem zweiten Buch Mose, Exodus 20, Verse 1 und 2. Und so spricht das Wort Gottes. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Lieber Vater im Himmel, wir brauchen deine Hilfe, deine Weisheit, damit wir wirklich dein Wort so verstehen, wie du das verstanden haben willst. Gib uns geöffnete Herzen, die verstehen, was du sagst, und gib mir Lippen, die deinen Ruhm verkünden. Amen. Diese beiden ersten Verse, das habt ihr gemerkt, das sind ja jetzt noch nicht die Gebote. Diese beiden Verse werden die Präambel des Gesetzes genannt. Die Präambel. Und eine Präambel, vielleicht kennt ihr das von hier oder von anderswo, eine Präambel ist jeweils ein wichtiger Teil eines Gesetzes oder einer Verfassung, weil sie uns am Anfang dieses Gesetzes oder dieser Verfassung darüber informiert, womit wir es im Folgenden zu tun haben und wer die Autorität hinter dem Geschriebenen ist. Wir kennen das von menschlichen oder vielleicht politischen Verfassungen. Zum Beispiel, vielleicht kennen manche von euch die Bundesverfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die beginnt zum Beispiel so: Wir, das Volk der Vereinigten Staaten. Die Amerikaner sind stolz darauf, eine Demokratie zu sein. Also das Volk herrscht, oder? Und darum sagen sie: Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, in der Präambel. Also sie sind die Autorität, die hinter den folgenden Gesetzen, hinter der folgenden Verfassung steht. Die Bundesverfassung der Schweiz, das wissen die meisten wahrscheinlich auch, die beginnt sogar im Namen Gottes, des Allmächtigen, und dann erst das Schweizer Volk und die Kantone. Wir sind auch eine Demokratie, eine demokratische Regierung haben wir in der Schweiz. Aber doch, die Väter, die das zuerst verfasst haben, sie wollten Gott als die Autorität über dem Volk haben. Gott, der regieren soll in diesem Land. Also die Autorität, die hinter dem Gesetz oder der Verfassung steht, wird genannt in der Präambel. Es ist auch so etwas wie ein Vorwort eben. Es wird bekannt gegeben, womit jetzt zu rechnen ist und wer die Autorität ist, die das erlässt. Die Bibel hat auch viele solche Präambeln, nicht nur hier bei den Geboten. Im Alten Testament, wenn die Propheten sprechen im Auftrag Gottes, dann begannen sie jeweils so: Dies ist der Ausspruch des Herrn. Oder manchmal wird übersetzt: Das ist das Wort des Herrn. Und dann sagen sie das, was Gott gesagt hat, dass sie weitergeben sollen. Im Neuen Testament, auch wenn die Apostel ihre Briefe beginnen, am Anfang der Briefe, da schreiben sie immer sehr ähnlich: Paulus, berufener Apostel Christi Jesu. Ich bin derjenige, der jetzt euch schreibt, aber ich bin berufener Apostel Christi Jesu, und darum ist er die Autorität, die dahinter steht. Und dann kommt eine Erklärung eben. Paulus, berufener Apostel, Petrus, berufener Apostel. Und dann heißt es, ich spreche im Namen oder im Auftrag Gottes. Es ist immer so eine Erklärung dabei, dass man versteht, dass sie nicht in ihrem eigenen Namen, mit ihren eigenen Ideen kommen. Das sind die Präambeln im Neuen Testament. Und hier im zweiten Buch Mose, direkt vor den Geboten, da ist kein menschlicher Autor erwähnt. Da heißt es nicht, ich Mose sage euch das, was Gott mir gegeben hat, sondern es heißt direkt, und Gott redete alle diese Worte und sprach. Und diese Wortwahl hier ist sicher nicht zufällig, sondern soll uns mit Nachdruck darauf aufmerksam machen, dass nicht ein Mensch, sondern der allmächtige Gott diese Gebote gab, die jetzt folgen. Das ist Gottes Wort. Sie werden zwar durch einen menschlichen Vermittler, nämlich Mose, gegeben, so wie auch die übrigen Gesetzesbestimmungen und die 5 Bücher Mose überhaupt, sie werden durch die Vermittlung von Mose gegeben. Aber diese 10 Worte hier, wie sie eigentlich ursprünglich heißen, die 10 Worte, die heben sich noch von den übrigen Gesetzen ab. Sie sind noch einmal etwas Besonderes. Wir wissen, dass viele Anordnungen, die Gott durch Mose gegeben hat, dass sie vorläufigen Charakter hatten und später aufgehoben wurden. Spätestens dann im Neuen Testament. Die zeremoniellen Bestimmungen oder die mehr nationalen Gesetze in Israel, diese Dinge wurden im Neuen Testament aufgehoben. Aber die 10 Gebote nicht. Sie behalten ihre Gültigkeit auch noch im Neuen Testament. Der Herr Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Matthäus 5, Vers 17 und 18. Aus diesem Grund hat Gott diese 10 Gebote auch selbst geschrieben, nicht aufschreiben lassen durch einen Menschen, sondern er hat sie selbst geschrieben auf Tafeln aus Stein. Das sind so etwas wie Granitplatten. Das ist in Stein gemeißelt, das sagen wir manchmal auch, oder? Das ist in Stein gemeißelt oder das ist nicht in Stein gemeißelt. Damit sagen wir, es hat nicht ewige Gültigkeit, aber die Gebote Gottes hat Gott selbst auf Tafeln aus Stein geschrieben. Das übrige Gesetz ließ er Mose aufschreiben. Und Mose schrieb das dann auf zerbrechliche Tontafeln, die kaputt gehen irgendwann. Die 10 Gebote schrieb Gott selbst auf steinerne Tafeln. Es ist die Bundesverfassung Gottes, die bleibende Gültigkeit hat. Die Tafeln wurden dann auch in die Bundeslade hineingelegt. Die Bundeslade, die Gottes Gegenwart in seinem Volk abbildet. Es hieß, wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Die Bundeslade ist nicht Gott, aber da, wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Und dadurch ist der unumstößliche Wille Gottes für sein Volk festgeschrieben. Die steinernen Tafeln, die Gott selbst geschrieben hat, sind in der Bundeslade am heiligsten Ort, den Gott für sein Volk bestimmt hat. Und mehr noch, wir haben das letzte Mal haben wir ja festgehalten, dass die Gebote auch Gottes Charakter offenbaren, uns zeigen. Sie beschreiben, wie Gott ist, der Gott, der in seinem Volk anwesend ist. Und wie deshalb auch sein Volk sein soll und handeln soll. Gott sagt, ich bin heilig und so sollt auch ihr heilig sein. Darum sind die Gebote gegeben, für alle Zeit, in Stein gemeißelt. Aber Gott sagt in dieser Präambel, sagt er noch mehr über sich. Das haben wir gelesen. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist mehr als eine Vorstellung. Jemand, der sich einfach vorstellt. In dieser Aussage klingt vieles mit. Zuerst steht hier das Ich Bin. Das Ich Bin, das durch das sich unser Gott im Alten und Neuen Testament ankündigt. Als Mose von Gott berufen wurde, sein Volk aus Ägypten zu führen, da, als er ihm da erschienen ist in dem brennenden Busch, und Mose fragte ihn dann, als Gott ihn gesandt hat, sein Volk aus Ägypten zu führen, da sagt Mose, wer bist du denn? Was soll ich den Leuten sagen, wer mich zu ihnen sendet? Dann antwortet Gott, der Herr, ich bin, der ich bin. Das ist ein wenig eine eigenartige Antwort, denken wir vielleicht zuerst. Das heißt, ich bin, der ich bin. Das bedeutet, ich bin der, der aus sich selbst heraus existiert. Ich bin der, der ewig ist. Ich bin nicht geschaffen oder gezeugt. Und es heißt auch, ich bin nicht fassbar. Gott kann sich nicht so kurz in einer Reihe von Beschreibungen einfach erklären und dann kann man ihn so festhalten. Gott ist nicht fassbar durch uns oder durch unseren Verstand, unser Erkennen. Wir können nur das von Gott erkennen, was er von sich selbst offenbart, von sich selbst zu erkennen gibt. Und diese Wahrheit, die Gott damit ausspricht, indem er sagt, ich bin oder ich bin, der ich bin, die Wahrheit klingt auch in seinem hauptsächlichen Gottesnamen mit, in dem Gottesnamen Jahwe. Ich bin Jahwe. Wo in unseren Bibeln, wahrscheinlich in jeder von euren Bibeln, steht hier, ich bin der Herr, dein Gott. Und da, wo Herr meistens noch mit Großbuchstaben geschrieben steht, übersetzt ist, da steht im originalen Text Jahwe. Die Hebräer haben diesen Namen aus Ehrfurcht nie ausgesprochen, weil sie ja in den Geboten ja auch haben, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, nicht leichtfertig oder den Namen nicht missbrauchen. Und da haben sie sich davor gefürchtet, dass sie unbedacht den Namen Gottes aussprechen, Jahwe. Und die Hebräer haben dann beim Lesen entweder gesagt Hashem, das heißt der Name, sie haben nicht Jahwe gelesen, wie es da steht, sondern sie haben gesagt der Name, oder Le Olam, oder Adon, oder Adonai. Hashem heißt der Name, Le Olam heißt der Ewige und Adon oder Adonai, Herr, mein Herr. Das haben sie gelesen, wo der Name steht. Und darum haben die Abschreiber des Alten Testaments, die Masoreten, die haben ja so Zeichen hinzugefügt, dass man weiß, welche Vokale man aussprechen muss. Die hebräischen Wörter haben nur Konsonanten, keine Vokale. Und die Hebräer wissen schon, was man aussprechen muss, aber die Hebräisch als Fremdsprache hatten, die konnten dann vielleicht nicht richtig lesen. Und da hat man andere Vokale, hat man Vokalzeichen gesetzt, damit man das richtig lesen kann. Und bei dem Wort für Jahwe, das sind vier Konsonanten, da haben sie dann die Vokale von Herr hingesetzt. Nicht die Vokale von Jahwe, sondern die Vokalzeichen von Herr. Damit man daran denkt, dass man hier nicht den Namen Gottes ausspricht, sondern eben Herr als Ersatz. Und in der ersten griechischen Übersetzung vom Alten Testament, der Septuaginta, haben sie dann Herr hingeschrieben, Kyrios, Herr. Und Später, um auf seine Göttlichkeit hinzuweisen, haben dann die Apostel, wenn sie von Jesus sprachen, um zu bekennen, dass er Gott ist, haben sie gesagt oder auch geschrieben, der Herr, Hokyrios, im Neuen Testament. Also darum haben wir in unseren Bibeln Herr. Ich bin der Herr, dein Gott. Aber eigentlich steht hier der Name Jahwe. Und das ist auch nicht ganz unwichtig, denn der Name Jahwe hat im Hebräischen eine große Ähnlichkeit mit dem Wort Sein. Also wieder, ich bin der Ich Bin, da ist das Sein ja drin. Wir könnten auch sagen, der Seiende, wenn wir Jahwe sagen, oder der ewig Seiende. Wenn Gott sagt, ich bin Jahwe, dann dürfen wir auch verstehen, dass er sagt, ich bin der, der da ist, der für dich da ist. Das klingt auch mit. Ich bin der, der für dich da ist. Und darum sagt er auch noch zusätzlich, ich bin Jahwe, dein Gott. Nicht, ich bin Jahwe, der mächtige Gott. Oder so, das stimmt auch. Aber er sagt, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin dein Gott. Das heißt, viel mehr als einfach, ich bin ein Gott, der Jahwe heißt. Das ist mein Name, wie Alessandro oder Efisio, Severin. Ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin dein Gott, der dich für dich da ist, der sich um dich kümmert, der dich versorgt. Ich bin dein Gott, der mit dir im Bund steht. Wir haben vorhin die Zeichen des Bundes gesehen. Da zeigt Gott auch, was er getan hat und wie er seinen Bund eingesetzt hat. Und ihr erinnert euch sicher, als wir in unserem Bibelstudium den Bund Gottes studierten, da haben wir über sein Versprechen des Bundes ja auch gesprochen. Dass sein Versprechen, das immer und immer wieder in der Bibel wiederholt wird, wahrscheinlich das Versprechen, das am meisten in der ganzen Bibel wiederholt wird, im Alten und Neuen Testament, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich bin Jahwe, dein Gott. Jahwe ist der Gott, der unser Gott ist. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Versorger, der sich um uns kümmert. Und darum ist er allein derjenige, der Autorität hat, uns sein Gesetz zu geben, das auch die Beziehung zu ihm regelt, das uns erklärt, wie wir diese Beziehung zu ihm zu pflegen haben, damit wir den Segen davon auch haben. Das Gesetz, das ist ein Geschenk der Liebe Gottes und der Fürsorge Gottes. Das sind nicht einfach Bestimmungen, die uns zeigen, wie wir richtig zu laufen haben. Nein, das ist ein Geschenk der Liebe Gottes an uns. Das werden wir mehr und mehr verstehen, wenn wir dahin durchgehen. Das haben die Gläubigen des Alten Testaments verstanden. Und aus diesem Grund haben sie auch das Pfingstfest gefeiert, zum Beispiel. Das Pfingstfest, wir kennen das natürlich heute aus einem anderen Grund, aber die Hebräer haben das gefeiert, auch noch bis zu dem Tag, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Das Pfingstfest haben sie gefeiert, um Gott zu danken für die Gabe des Gesetzes, für sein Geschenk, sein Liebesgeschenk des Gesetzes. Und diese Dankbarkeit für das Gesetz finden wir an vielen Stellen im Alten Testament. Zum Beispiel in Nehemia 9, Vers 13, da heißt es, auf den Berg Sinai bist du herabgestiegen und hast vom Himmel her mit ihnen geredet. Und du hast ihnen klare Rechtsbestimmungen und zuverlässige Gesetze, gute Ordnungen und Gebote gegeben. Dafür dankt Nehemia. Auch der Psalmist in Psalm 147, Vers 20 ist dankbar und sagt, so handelte er an keiner Nation und die Rechtsbestimmungen, die haben sie nicht gekannt. Halleluja! Wenn Gott sagt, ich bin Jahwe, dein Gott, dann drückt er das noch in einer weiteren Tatsache aus, dass sein Gesetz das Leben vor ihm, die Beziehung zu ihm regelt. In den ersten Geboten, die uns ja die rechte Anbetung Gottes lehren, da lesen wir jedes Mal diese Begründung. Beim ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dafür steht die Begründung in der Präambel, denn ich bin Jahwe, dein Gott. Und darum sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Im zweiten Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen, denn ich bin Jahwe, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Wieder das Gebot in Beziehung zu ihm. Das dritte Gebot, du sollst den Namen Jahwes nicht zu Nichtigem aussprechen, denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Die Beziehung ist wieder genannt zu unserem Gott. Im vierten Gebot, du sollst den Sabbat heilig halten, denn Jahwe segnete und heiligte den Tag. Jedes dieser Gebote, die die Anbetung unseres Gottes regeln, steht in direkter Beziehung zu ihm, zu seinem Wesen und Handeln. So sollst du mich anbeten, denn ich bin Jahwe, dein Gott. Nun sagt unser Gott noch etwas mehr, das noch einmal auf seine Fürsorge für sein Volk hinweist. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das heißt, ich bin dein Befreier, dein Erlöser. So stellt sich unser Gott auch vor. Ich bin dein Befreier, dein Erlöser. Der ist es, der dir die Gebote gibt. Das erinnert die ersten Empfänger des Gesetzes an die mächtigen Taten Gottes, die er getan hat, durch die er sie aus Ägypten befreit hat. Wer, wie er dem mächtigen Pharao durch die Plagen gezeigt hat, wer Israels Gott ist. Und wie er dem mächtigen Heer Ägyptens gezeigt hat, wer der Herrscher über die Meere, über die Elemente der Natur ist. Und Paulus erklärt uns im Römerbrief, im Kapitel 9, dass Gott den Pharao überhaupt dazu hat aufstehen lassen, damit er seine Macht an ihm demonstrieren kann. Das ist der Gott, der uns die Gebote gegeben hat. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus der schlimmsten und umfassendsten Sklavenhaltung der Geschichte der Menschheit befreit hat. Es gab nie mehr eine solche schlimme und umfassende Sklavenhaltung in der Geschichte der Menschheit, wie damals das Volk Israel in Ägypten versklavt war. So habe ich dich befreit und so sorge ich für dich. Vertraue dich mir an, gehorche mir. Später sagt Mose dazu im 5. Mose 4, Vers 40, und halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du deine Tage verlängerst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt für immer. Ich bin Jahwe, der dich befreit hat. Das bedeutet auch, dass der Herr sein Gesetz gegeben hat, damit sein Volk eine Anleitung hat, durch die es in der von ihm geschenkten Freiheit leben kann. Ein Gesetz, eine Anleitung, um in der Freiheit zu leben, die Gott ihnen eben geschenkt hat. Schon in der Zeit des Alten Testaments war das Gesetz nicht gegeben, damit sich die Gläubigen durch das Halten dieses Gesetzes die Gerechtigkeit verdienen oder die Anerkennung bei Gott. Nein, der Herr hatte sie vorher befreit und sie als sein Volk bezeichnet und ihnen dann das Gesetz gegeben. Es ist ganz wichtig. Das gilt für das Volk Gottes auch nach der Erfüllung des neuen Bundes. Die Apostel zeigen das auch, dass der Herr uns zuerst zu seinem Volk gemacht hat und uns dann seine Gebote gibt. Die Apostel zeigen das deutlich in ihren Briefen. Die meisten ihrer Briefe, am deutlichsten seht ihr das, wenn ihr durch den Epheserbrief geht. Die meisten ihrer Briefe sind so geordnet, dass sie zuerst beschreiben, wie Gott unsere Befreiung aus der Sklaverei der Sünde bewirkt hat in Christus. Und dann sagen sie uns, wie wir in dieser Freiheit leben sollen. Also auch im Neuen Testament ist das so gesagt und gezeigt. Zuerst befreit und zu seinem Volk gemacht und dann das Gesetz gegeben, um in dieser Freiheit zu leben. Der Apostel Jakobus nennt sogar das Gesetz der Freiheit. Jakobus 1,25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Das Gesetz der Freiheit. Jakobus 2, Vers 12. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit beurteilt werden sollen. Das Gesetz ist ein Gesetz der Freiheit, weil es regelt, wie wir in der von Gott geschenkten Freiheit leben sollen. Nun, so wie das irdische Volk Gottes im Alten Testament ein Typus ist, oder wie Paulus das im Galaterbrief sagt, ein unmündiges Volk, das irdische Volk Gottes im Alten Testament, ist noch ein unmündiges Volk und es ist ein Typus, ein Vorbild. So ist auch das Gesetz, hat es einen Aspekt der Vorbereitung auf das Vollkommene, das in Christus kommt, für uns dann schon gekommen ist. Paulus sagt in Galater 3, Vers 24, das Gesetz ist ein Paidagogos. Das ist ein Erzieher. Ältere Bibeln sagen ein Zuchtmeister. Das ist ein Erzieher, ein Pädagoge. Ein Erzieher auf Christus hin, sagt er da. Das heißt, wir werden erzogen durch das Gesetz. Nämlich indem wir uns bemühen, das Gesetz zu halten, werden wir etwas erkennen. Nämlich, dass wir es gar nicht wirklich können. Aus unserer Kraft können wir das Gesetz nicht halten. Paulus sagt selbst, dass er spätestens bei dem Versuch, das 10. Gebot zu halten, also du sollst nicht begehren, etwas, das Gott dir nicht gegeben hat. Da hat er gemerkt, spätestens da, dass er hilflos verloren ist. Das kann er nicht halten. Und wenn wir merken, dass wir Gottes Gebote nicht halten können, dann werden wir und dann sollen wir nach Hilfe suchen. Und diese Hilfe kommt in Christus. Darum ist das Gesetz auch ein Erzieher zu Christus hin. Christus ist gekommen, um das Gesetz an unserer Stelle vollkommen zu erfüllen und zu halten. Wenn wir durch den Glauben mit ihm vereint werden, dann verliert das Gesetz seinen bedrohlichen Charakter. Es wird dann, wie erwähnt, zum Gesetz der Freiheit. Christus ist nicht nur der Erfüller des Gesetzes, er ist in der Tat auch der Herr des Gesetzes. Und der Gesetzgeber, der Herr des Gesetzes. Wenn wir Gott sagen hören, ich bin Jahwe, dein Gott, dann sollten wir uns auch fragen, wie kann Jahwe, der Heilige und Gerechte, mein Gott sein, der ich ein elender Sünder bin, unheilig, ungerecht, und ich kann eigentlich nicht in seine Nähe kommen. Wie kann Jahwe, der Heilige und Gerechte, dann mein Gott sein, sich mit mir vereinen? Die Antwort ist, in Christus wird Jahwe unser Gott. Christus ist selbst Jahwe, der Ewige, der da ist, der für uns da ist. Er ist der Ich Bin. Das hat er gezeigt, wenn er mit den Pharisäern geredet hat zum Beispiel, sagte er einmal, ehe Abraham war, ich bin. Er sagt nicht, da war ich schon da, sondern er sagt dieses Wort, wie das im Hebräischen auch gebraucht wird. Ehe Abraham war, ich bin. Und er sagte auch, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot vom Himmel und so weiter. Er sagt das viele Male, ich bin. Und dieses Ich bin, wie er das da sagt, wenn wir das im Griechischen lesen würden, dann könnten wir sehen, da ist noch eine Betonung, wenn er sagt Ego, Eimi. Eigentlich, wenn er sagen würde Eimi, dann würde er sagen Ich bin. Aber er sagt Ego, Eimi, das heißt Ich bin der Ich bin. Das Licht der Welt. Das ist ganz deutlich. Jesus sagt damit, ich bin Gott. Und darum wurden die Juden auch so wütend. Sie wollten ihn umbringen, weil er sich selbst zu Gott machte, haben sie gesagt im Neuen Testament. Er ist der Ich bin, er ist der Herr des Gesetzes und der Gesetzgeber. Er hat das Gesetz gegeben, es ist sein Gesetz. Und Paulus nennt das auch so in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Es ist das Gesetz Jahwes, es ist das Gesetz der Freiheit, es ist das Gesetz des Christus, das er uns gegeben hat. Und in der Bergpredigt, das Matthäus 5 bis 7, da erklärt er als der Gesetzgeber, wie es richtig gehalten werden muss. Das ist die Bergpredigt. Da wird uns erklärt, wie das Gesetz richtig gehalten werden muss. Und Jesus sagt da ja mehrere Male, ihr habt gehört, dass euch gesagt wurde von den Alten, ich aber sage euch. Ich sage euch, wie das Gesetz richtig gehalten wird. Und dann erklärt er das jeweils, wie die Gebote richtig verstanden werden und gehalten werden müssen. Er tut dies, indem er zuerst darauf hinweist, dass die Gebote nur gehalten sind, wenn sie im Herzen gehalten werden. Und das ist ganz wichtig, auch wenn wir die Gebote betrachten. Wir müssen verstehen, wie sie im Herzen gehalten werden, nicht nur äußerlich. Nicht morden, das heißt, das ist erst erfüllt, wenn wir nicht zornig sind, sagt Jesus. Nicht ehebrechen ist erst erfüllt, wenn wir nicht begehrlich blicken und so weiter. Und dann wird uns weiter erklärt, dass wir seine Gebote richtig halten können, wenn wir es aus seiner Kraft tun, die er uns dafür gibt. Titus 2, Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Das ist in Christus, ist sie erschienen. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und uns selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Also er hat uns befreit, losgekauft von der Gesetzlosigkeit und hat uns so gereinigt und uns geschaffen, dass wir das Gesetz halten können. Aus seiner Kraft können wir es nun halten. Und dies wurde im Alten Testament auch schon von den Propheten vorausgesehen. Sie klagten Gottes Volk an, dass sie sich nicht darum bemüht haben und es auch nicht vollbringen können, nach Geboten Gottes zu leben. Und dann sagen sie aber auch voraus, dass Gott selber dafür sorgen wird, dass sie ein neues Herz haben werden, das dazu fähig sein wird. Hesekiel 11 zum Beispiel, es gibt verschiedene Stellen, Hesekiel 11, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, in dessen Ordnungen ihr nicht gelebt habt und dessen Rechtsbestimmungen ihr nicht befolgt habt, sondern ihr habt nach den Rechtsbestimmungen der Nationen gelebt, die rings um euch her sind. Und Hesekiel 11, weiter Vers 19 bis 20, und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Und da kommt es wieder, und sie werden mir zum Volk sein und ich werde ihnen zum Gott sein. Ich bin Jahwe, der Herr, dein Gott. Auch bei Mose finden wir schon früher einen Hinweis darauf, auf diese Tatsache in einem Bild. Als Mose die steinernen Tafeln, auf die Gott die Gebote geschrieben hatte, er bekam sie dann und sollte sie hinunter, den Berg hinunter zum Volk bringen, ihnen vorlegen. Da hatte das Volk was gemacht? Bereits schon das erste und das zweite Gebot übertreten. Sie beteten nicht Jahwe an. Sie hatten ein Götterbild, ein goldenes Kalb gemacht. Sie hatten Gottes Bund gebrochen. Mose zerbrach daraufhin die Tafeln des Bundes, den sie gebrochen haben. Später, nachdem Aaron und das Volk dann bestraft waren, musste Mose wieder auf den Berg gehen und Gott beauftragte ihn, neue Tafeln zu machen, auf die Gott erneut das Gesetz des Bundes schreiben würde. Ja, da weist Mose auf etwas hin, das Wort Gottes. Mose hat die neuen Tafeln gemacht, auf die Gott erneut das Gesetz des Bundes geschrieben hatte. Damit zeigt uns das Wort Gottes, dass der alte Bund, der vom Volk Gottes gebrochen wurde, durch einen neuen Bund ersetzen würde. Wie das auch Hesekiel und Jeremia in ihren Prophezeiungen deutlich sagen. In Christus erfüllt Jahwe diesen neuen Bund, indem er die steinernen Herzen durch fleischerne ersetzt. Und darum wurden im neuen Bund auch die steinernen Tafeln durch fleischerne ersetzt. 2. Korinther 3, Vers 3. Von euch ist offenbar geworden, also weil sie eben zu Gottes Bundesvolk, des neuen Bundes gehören, dann sagt er, von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Jetzt ist das Gesetz auf die fleischernen Tafeln des Herzens geschrieben. Das bedeutet, das Gesetz kommt durch Christus nicht mehr als Forderung von außen an uns heran. Gesetz ist nicht mehr so sehr eine äußerliche Sache, sondern ist auf die Tafeln des Herzens geschrieben. Wir tragen es durch den Geist in uns. Und nicht nur das, sondern wir haben in unseren Herzen den Wunsch und die Kraft, Gottes Gebote zu leben. Mit dem Kommen des neuen Bundes in Christus ist das Gesetz nicht aufgehoben. Es hat sich aber unsere Stellung zum Gesetz verändert. Römer 5, Vers 5, das zum Schluss. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus hat, als wir noch kraftlos waren, ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und dann Römer 8, Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Amen.